Ich möchte euch auch herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf und euch die Predigt halten darf. Und ich möchte gerne einen Text mit euch lesen. Ich denke, den lese ich gleich am Anfang. Der ist ein bisschen länger, aber lässt sich nicht kürzen. Das ist nämlich eine Einheit. Das ist ein Gebet, das Jesus gesprochen hat. Und ihr findet es im Johannes Kapitel 17. Wer mitlesen möchte, kann das gerne tun. Und da steht: Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel. Und er sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte sein durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Er hat die schwersten Stunden seines Lebens vor sich. Nicht nur die schwersten Stunden seines Lebens, sondern ich denke, die schwersten Stunden, die je ein Mensch erlebt hat. Denn es ist ja nicht nur, dass er jetzt misshandelt wird und stirbt, oder auch, dass er gekreuzigt wird, so schlimm das ist, so schrecklich das ist. Gekreuzigt wurden viele Menschen. Das, was Jesus hier vor sich hat, ist einmalig. Es ist nicht nur das Leid, es ist dann auch diese Strafe, diese Sünde, die Gott auf ihn gelegt hat. Gott wird zu ihm kommen im Gericht. Er wird das Gericht Gottes ertragen. Das hat noch keiner vor ihm tragen müssen. Er hat Schweres vor sich und es ist so schön und erstaunlich, wie er immer diese Verbindung zum Vater hat, auch in dieser schwierigsten und dunkelsten Zeit, die jetzt vor ihm liegt. Er erhebt die Augen zum Himmel. Und wie es im Psalm heißt, ich habe dich alle Zeit vor Augen, im Psalm 16. Er hat ihn alle Zeit vor Augen. Und es ist auch ein Trost und er hat nicht nur dieses Leid und das Sterben vor Augen, sondern er sagt auch wegen der Freude, die vor ihm war. Ja, er wird sterben, er wird leiden, aber es ist ja nicht die Endstation. Es ist ja nur ein Stein, ein Meilenstein. Und dann, das Ziel ist woanders. Das Ziel ist zum Vater. Er wird zum Vater gehen, sagt er. Ich komme zu dir zurück. Wegen der Freude, die vor ihm war. Trotz all dem hat er eine Freude. Und er sagt, ich werde nicht mit leeren Händen kommen, sondern du wirst mir eine Belohnung geben, ein Erbe. Das sind all die, die durch mein Werk, durch meinen Tod an dich glauben, Vater. Das hat er vor Augen. Die Jünger gehen diesen Weg mit Jesus, so wie sie jetzt 3 Jahre mit ihm gelebt haben. Und sie haben auch dieses Leid und diese Dunkelheit vor sich. Obwohl sie selbst nicht leiden werden, Jesus erspart ihnen das hier. Aber deswegen ist es trotzdem für sie furchtbar. Und es ist eine Enttäuschung im guten Sinn, dass Gott sie enttäuscht. Gerade davor sagen sie noch zu ihm, Jesus, jetzt sprichst du offen und frei zu uns und wir verstehen das und nehmen das und jetzt wissen wir, dass du von Gott gesandt bist und wir glauben an dich. Und Jesus bleibt so erstaunlich ruhig. Ich meine, er weiß, was kommt. Er sagt, ihr wisst und dieses Wissen hat ein Glauben in euch, das wird nicht lang dauern. Das wird alles erschüttert und alles zerfallen. Ihr werdet enttäuscht sein. Es ist nicht, wie ihr denkt. Gar nicht. Ihr denkt, ihr seid reich. 3 Jahre mit mir, natürlich. Ihr werdet nackt davonlaufen, wie dieser eine Jünger, den sie greifen wollten, der seinen Mantel zurücklässt und dann nackt davonläuft. Das ist ein Bild. Das steht euch bevor. Ist auch keine schlimm, weil die Jünger so schlimm oder schwach waren. Nein, muss so sein. Denn den Weg, den ich jetzt gehe, das, was ich jetzt tue, kann nur ich allein tun. Das ist das Werk Gottes. Kein Mensch hilft dabei mit. Auch ihr nicht. Er hob seine Augen auf und er hat eine himmlische Sicht. Und diese himmlische Sicht, die dürfen wir auch haben. Die dürfen wir auch haben. Auf das zu sehen, auf Gottes Möglichkeiten, auf das, was er tut, auch jetzt in dieser Zeit, in der wir leben. Das sind Dinge, die uns erschüttern, weil wir aufgewachsen sind mit Frieden seit so vielen Jahren und haben gesagt, nie mehr Krieg und denken, ja, das ist doch eigentlich klar, das müssen doch alle verstehen und jetzt ist doch wieder Krieg so nah und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und Menschen sind dann natürlich panisch. Und Gott sagt es ja auch voraus, ich werde Dinge erschüttern, die Menschen für sicher geglaubt haben. Ich tue das, ich erschüttere Dinge, die Kräfte des Himmels geraten ins Wanken, sagt Jesus, und ich tue das. Ich erschüttere die Welt, ich erschüttere die Menschen. Hebt ihr eure Augen auf zu dem, der das tut. Schaut nicht auf den Putin und auf das, was er tut oder was China tut oder sonst. Das sind wie Marionetten an Fäden. Aber ich tue etwas. Und wir wissen nicht, wo Gott seinen Arm bewegt und wo er gerade Regen ausschüttet und Spätregen, wo er etwas tut. Er hat eine andere Sicht als wir. Nicht nur in der Ukraine, auch in Russland. Auch dieses Land wird erschüttert. Diese Augen aufzuheben, eine andere Sicht zu sehen. Eine ewige Sicht. Meine Stunde, die Stunde ist gekommen, die zentrale Stunde, für die diese ganze Welt, der ganze Kosmos geschaffen wurde von Gott. Für eine Stunde. Diese Stunde war schon vor 2000 Jahren. Das ist die gute Botschaft. Die war schon. Die ist passiert. Menschen haben lange drauf gewartet. Sie war angekündigt, vielfach. Und dann ist sie gekommen, zweifelsfrei. Wir können sichern, sie ist gekommen. Sie war. Die eine Stunde ist gekommen, wo Gott etwas machen wird, wo Gott selbst etwas machen wird, durch Jesus, nämlich einen Weg der Erlösung zu schaffen. Einen Versöhnungsort zu schaffen. Für Menschen, die sich selbst nicht retten können. Das ist es. Das ist die zentrale Stunde. Und Jesus dankt dafür. Und ich glaube, das Wichtigste an diesem Gebet ist so intensiv, ist gleich am Anfang, wo er sagt, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche du mich, verherrliche du deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Das ist, was jetzt passieren wird. Und genau das, was du am Anfang gelesen hast, Jesaja 43, da heißt es ja, gedenkt nicht mehr an das Frühere. Und wenn du das im Alten Testament einem Juden vorliest, das ist nicht wenig. Was steht denn im Alten Testament? Die Schöpfung steht da drin. Die glauben an die Schöpfung, die freuen sich über die Schöpfung, die feiern die Schöpfung. Die Schöpfung betet an. Und dann der Auszug aus Ägypten, dass Gott sein Volk da rausnimmt. Das ist was Gewaltiges für Israel. Und dann sagt Gott durch den Jesaja, gedenkt nicht mehr an das. Nicht, dass es vergessen soll oder dass es nichts ist oder nicht wahr ist. Nee, das ist groß, ist gewaltig. Aber das, was jetzt kommt, das Neue, ist so viel größer und gewaltiger, dass ihr das Alte, das werdet ihr vergessen. Dieses Neue, diese Stunde, von der Jesus spricht, die neue Schöpfung. Ich werde Vergebung schaffen. Ich werde für die Sünde bezahlen. Das ist die neue Schöpfung. Ich werde Kinder haben, aus dem Geist gezeugt, in einem ewigen Leben, mit einer ewigen Zukunft, ein ewiges Reich. Das ist die Stunde, von der Jesus spricht. Vater, verherrliche du mich, verherrliche deinen Sohn. Und ich lese euch aus Psalm 57 zwei Verse, damit wir verstehen, wovon Jesus da spricht. Er sagt, ich habe das Werk vollbracht. In gewisser Weise ist es fertig. Was ist fertig? Ein sündloses Leben gelebt. Den Himmel verlassen, arm geworden. Mensch geworden, gehorsam geworden. Der treue Knecht, der nicht seinen Weg geht, sondern den Weg, den Gott möchte. Das habe ich getan. Ich habe ein Leben gelebt, das dir, Vater, Ehre bringt. Das ist fertig. Und jetzt werde ich dieses eine Leben, dieses sündlose Leben, das die Welt noch nicht gesehen hat, das du verdienst, dieses eine Leben gebe ich jetzt in den Tod. Das einzige Leben, das nicht den Tod verdient. Der einzige, für den der Tod nicht das Resultat seines Lebens ist. Dieses eine Leben gebe ich jetzt in den Tod. Und du musst mich aus diesem Tod wieder rausholen. Weil ich es selbst nicht kann. Weil es niemand kann. Tod bedeutet kraftlos. Im Tod kannst du gar nichts mehr ändern in deiner Situation. Gar nichts mehr. Und so betet er im Psalm 57 prophetisch durch David von seinem Sohn, dem es dann zutrifft. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig. Denn bei dir birgt sich meine Seele. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen ist das Verderben. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Er sende vom Himmel und er rette mich. Gehöhnt hat der, der mir nachstellt. Gott sende seine Gnade, seine Wahrheit. Er rette meine Seele. Warum muss Gott, der Vater, Jesus gnädig sein? Er wird dieses Leben in den Tod geben. Und er muss ihn aus dem Tod holen. Bis vorübergezogen ist das Verderben. Ich rufe zu Gott im Höchsten. Der ist für mich vollendet. Der ist von mich vollendet. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Damit der Sohn dich verherrlicht. Und wie hat er noch den Sohn verherrlicht? Er hat ihm Vollmacht gegeben. Er hat für dieses Werk, hat er ihm alles gegeben, was er braucht. Und der Vater hat ihm Vollmacht gegeben. Und diese Vollmacht ist die Vollmacht, dass er allen Rettung gibt, dass er allen Vergebung gibt, dass er alle annimmt, die der Vater zu ihm zieht. Das, was hier da steht, habe ich es gefunden, das ist die Jahreslosung, gell? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist auch, was hier Jesus sagt, was er hier betet. Er sagt, Vater, die, die dein sind, die du willst, die du liebst, die du geliebt hast vor Grundlegung der Welt, grundlos, nur in dir begründet, nicht in ihnen, die du zu mir gebracht hast, die zum Licht kommen und nicht fliehen vor dem Licht, die werden bei mir alle eine offene Tür finden. Die werden alle den guten Hirten finden. Die werden alle Schutz und Bewahrung finden. Die werden alle das Ziel erreichen. Dazu hast du mir Vollmacht gegeben. Du hast mir Vollmacht gegeben über alles Fleisch, übrigens steht hier. Über alles Fleisch. Ich meine, da steckt so unheimlich viel drin in diesen Worten Jesu. Über alles Fleisch. Jesus war auch ein Mensch, der einen Sinn für, nicht nur das als Mensch, sondern auch als Sohn Gottes, der einen Sinn für Gerechtigkeit hat. Das, was mit ihm passiert ist, war furchtbar ungerecht. Und dann haben sie ihn verspottet und haben auch noch gesagt, wenn du jetzt vom Kreuz steigst, dann glauben wir an dich. Diese Ungerechtigkeit ruft nach Rache. Das ist erstmal nicht schlecht. Zum Glück hat sich Jesus nicht selbst gerecht. Er hätte es gekonnt. Er hätte es gekonnt. Ein Wort von ihm und eine Legion Engel wäre gekommen. Er hätte es gekonnt. Er sagt, die Rache ist dein. Du wirst für Gerechtigkeit sorgen. Es ist nicht das Problem, dass auf dieser Welt nicht gerecht, ein Mangel an Gerechtigkeit ist. Das ist es sehr wohl im Moment, sehr wohl. Aber jede Sünde, alles, jedes böse Tat wird ein gerechtes Gericht finden. Nichts ist übersehen, nichts. Wir müssen uns da nicht Sorgen machen. Das ist Sache Gottes. Er hat es versprochen, er ist stark genug, er wird es tun. Er wird diese Gerechtigkeit bringen. Du hast mir Vollmacht gegeben über alles Fleisch, aber ich komme nicht, um zu richten, ich komme, um zu retten. Deswegen bin ich gekommen. Deswegen bin ich gekommen. Verherrliche du deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Was ist dieses über die Maßen Große von dieser neuen Schöpfung? Warum ist es so viel größer, dass wir das Alte, diese erste Schöpfung und sogar die Geschichte Israels, dieses ist auch ein Bild für diese Erlösung, dagegen, dass es das in den Schatten stellt. Was ist das überaus Große? Jesus wird hier durch das, was er tut, und was der Vater an ihm tut, und wenn er ihn aus dem Tod ruft und auferweckt und ihm diesen neuen Leib gibt, und wenn er auffahren wird in den Himmel, und wenn er ihm diese Belohnung gibt, diese Gabe Gottes, und wenn er ihm Kinder gibt und ein Erbe gibt, Gott wird hier etwas tun, was die Engel nicht glauben können. Diese neue Schöpfung. Die Engel kennen ihren Herrn, dem sie dienen, dem sie treu dienen, die heiligen Engel, als den Heiligen, als den Gerechten. Der Licht ist, der keine Sünde, nichts duldet, gar nichts. Und sie haben es erlebt, diese Rebellion des Satans. Und was Gott tut, und er hat sofort reagiert und hat ein Urteil gesprochen. Und der Satan kann nichts mehr an seiner Lage ändern, nichts mehr. Er hat sich überhoben, wollte sein wie Gott, hat alles verloren. Und dann hat es der Satan geschafft, diese schwachen Erdlinge, die er wahrscheinlich schon immer beneidet hat, dafür, dass Gott sich denen so zuwendet, hat ihnen gesagt, willst du mal sehen, wie schwach die sind? Einmal dran gestoßen in die Fallen. Und die tun genau das Gleiche, was ich getan habe. Und überheben sich und tun die gleiche Sünde wie ich. Was soll Gott mit denen tun? Er ist heilig und gerecht. Was wird passieren? Und die Engel können sich nicht vorstellen, dass es noch irgendeine Rettung gibt für die Menschen. Und Gott sagt, doch, es gibt. Denn es wird jetzt etwas sichtbar, was ihr euch nicht vorstellen könnt, was verborgen war, dieses Geheimnis vor Urzeiten, wird jetzt in Jesus sichtbar. Gott ist gnädig und barmherzig. Nicht, ihr hört auf, gerecht und heilig zu sein. Nein, er ist gerecht und gütig. Er ist beides. Und die Engel sagen, das kann nicht sein. Wir können uns das nicht vorstellen. Wie soll das gehen? Und dann sehen sie es an ihm. Und dann sehen sie es. Dann ist er der Sündlose, der die Sünde dieser Menschen auf sich nimmt und dafür bezahlt. Und ihnen diese neuen Kleider gibt, eine Gerechtigkeit. Die zählt, die reicht, die unantastbar ist, die keiner in Frage stellt. Die Gerechtigkeit Jesu, der ihnen was Neues gibt von seinem Geist in ihnen. Ich in euch. Das ist das Neue. Damit der Sohn dich verherrlicht. Du hast mir diese Menschen gegeben und ich werde sie alle erlösen. Sie werden eine offene Tür finden und ich werde sie wieder dir zurückgeben. Ich werde alles das in deine Hand zurücklegen. Aber nicht so, wie sie sind, sondern als neue, als versöhnte Menschen. Im Psalm 145, Vers 8, da steht es, gnädig und barmherzig ist der Herr. Langsam zum Zorn und groß an Gnade. Nicht, dass er auf Gerechtigkeit verzichtet. Oh nein, es wird Gerechtigkeit geben, es wird gerechtes Gericht geben. Aber er ist langsam zu diesem Zorn. Er hält diesen Zorn zurück, er entbrennt noch nicht. Seit 2000 Jahren, und ich weiß nicht, wie lange noch, hält er diesen Zorn zurück. Warum? Weil er gnädig und barmherzig ist, weil er groß an Gnade ist, weil er viel Zeit erträgt und schenkt, damit Menschen diesen Rettungsort finden und neu werden und nicht die Gerechtigkeit Gottes erleben müssen und das Gericht. Gott ist gnädig und barmherzig. Das ist das Große, das ist das Unglaubliche. Er ist es zu uns, zu uns. Jesus betet hier. Er sagt viele, viele Dinge. Übrigens, es lohnt sich, dieses Gebet oft zu lesen. Denn wenn man das mal anschaut, alles, was Jesus je gebetet hat, hat der Vater immer sofort erfüllt. Nicht eins seiner Gebete ist nicht erfüllt worden. Was er sagt, der Vater tut's. Also alles, was er hier bittet, wir können sicher sein, es ist wahr geworden. Es hat sich erfüllt. Er sagt, verherrliche du mich, damit ich dich verherrliche. Und wie geschieht es? Durch diese Rettung, durch das ewige Leben von Menschen, von verlorenen Menschen. Die Rettung von Menschen, die Rettung von dich und von deine Rettung, meine Rettung, ist ganz allein Sache Gottes, ganz allein Sache Gottes. Zwei haben dafür gearbeitet, der Vater und der Sohn. Das ist schon lange angekündigt im Alten Testament, in 1. Mose 15, jetzt nur so am Rand. Dieser Gnadenbund, den Gott mit Abraham schließt, wo er ihm dieses Opfer bringen lässt und es zerteilt, und dann war es üblich, dass die beiden, die einen Bund schließen, da durchgehen und etwas versprechen. Und dann geht nicht Gott mit dem Abraham da durch. Dann geht ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel da durch. Der rauchende Ofen, wie am Sinai, der heilige Gott, der heilige, der Gerechte. Und diese Feuerfackel, wie dieser brennende Dornbusch. Gott wird Mensch, nimmt dieses Zorngericht auf sich, brennt, aber verbrennt nicht. Die beiden. Die Erlösung auch nur, dass ein Mensch gerettet ist, ist allein Sache vom Vater und dem Sohn. Und das, genau das, betet er hier. Es ist Sache des Vaters. Und deswegen ist es auch so sicher. Und er sagt in Vers 5, und jetzt gehe ich zurück zu dir und gib mir diese Herrlichkeit wieder, die ich hatte. Das heißt nicht, dass Jesus jetzt seinen Menschsein ablegt und jetzt wieder so wird, wie er vorher war. Nein, er bleibt dieser Mensch, er bleibt dieser Mittler. Er geht so als diese neue Schöpfung, der Erstgeborene, geht er zurück und bekommt die Herrlichkeit wieder, die er vorher hatte. Das, was dieser ganze Ratschluss Gottes wird hier plötzlich sichtbar. Das, was Jesus erwirbt, ist viel mehr, als Adam verloren hat. Ist viel mehr. Und es war der Plan von Anfang an. Dieses Bild Gottes, ihm gleich zu sein, tatsächlich. Dass er von seinem Geist in uns lebt. Dein waren sie und du hast sie mir gegeben und ich gebe sie jetzt dir zurück. Und es ist nicht so, dass er sie dann einfach wieder loslässt, sondern er hat jetzt diese 12, er spricht es von diesen 12 erstmal. Aber bei diesen 12 sind wir alle mit drin. Und später sagt er, ich bitte auch für die, die später durch ihr Wort an sie glauben. Also wir alle sind da mit drin. Und er sagt, du hast sie mir gegeben und ich habe sie bewahrt. Ich habe sie bewahrt. Warum ist keiner von denen verloren gegangen, außer dem Judas, der nie dazu gehört hat? Weil sie so tüchtig sind, weil sie so gläubig sind, weil sie so fromm sind. Weil ich sie bewahrt habe, weil ich sie erwählt habe deswegen. Aus diesem Grund, ich habe sie bewahrt. Und jetzt lege ich sie in deine Hand zurück und er lässt nicht los. Jetzt sind wir in der Hand Jesu und in der Hand des Vaters. Und sagt, bewahre du sie. Was kann dir passieren, wenn der Jesus dich bewahrt? Er hat sogar die 11 bewahren können. Und dann noch die Hand des Vaters dich bewahrt. Wer soll da kommen? Wer soll uns antasten? Bewahre du sie. Was braucht es an Bewahrung? Was braucht es, das Ziel zu erreichen? Vor Gott erscheinen zu können und angenehm zu sein vor ihm. Nicht in Furcht zu vergehen vor seiner Heiligkeit. Was braucht es, um angenehm vor Gott zu sein? Es braucht Heiligung. Es braucht Heiligung, oh ja. Ist jetzt die Heiligung unsere Sache? Wir haben gerade gesehen, dass die Rettung ganz allein die Sache des Vaters und des Sohnes war. Ist jetzt die Heiligung unsere Sache? Auch das betet Jesus hier in diesem Gebet und er sagt, Vater, heilige du sie. Du, bitte, heilige sie. Und ich selbst heilige mich auch für sie. Und so wie die Rettung allein Sache des Vaters und des Sohnes, ist auch die Heiligung Sache des Vaters und des Sohnes. Die Gewissheit, dass die, die zu Jesus gekommen sind, bei ihm eine offene Tür gefunden haben, für die er der gute Hirte ist, die seine Stimme hören und ihm folgen, dass die auch wirklich das Ziel erreichen. Diese Gewissheit liegt nicht in uns, in unserer Kraft, sondern ganz allein im Vater und im Sohn, der sich für uns heiligen, die uns bewahren. Ist es gut? Jesus bittet es, wir können sicher sein, ist es wahr. Gott, Jesus bittet den Vater, Vater, heilige du sie. Wir können sicher sein, der Vater hat es erhört. Und ich selbst heilige mich auch für sie. Falls einer Angst hat, es reicht immer noch nicht. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und ich werde es ihnen geben. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, bei mir sein, dass sie meine Herrlichkeit schauen. Damit wir eins sind. Das, was Gott für uns erwirkt, was er uns schenkt, ist viel mehr als Adam und Eva verloren haben. Das ist unglaublich. Ich will, dass sie meine Herrlichkeit schauen. Was meint er? Irgendwann in Zukunft, wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt? Der Himmel ist voll mit der Herrlichkeit Gottes. Da fehlt es nicht an Herrlichkeit. Wo es fehlt, ist hier auf der Erde, fehlt es an Herrlichkeit. Ich will, dass sie hier diese Herrlichkeit schaut. Von welcher Herrlichkeit spricht er? Irgendwelche Visionen oder die Herrlichkeit, mit der du mich geliebt hast? Dass sie erkennen, wie sehr der Vater den Sohn geliebt hat. Damit sie erkennen, wie sehr Jesus dich liebt. Das ist die Herrlichkeit. Die sollen sie sehen. Die sollen sie sehen. Das soll eine Realität sein. Das soll eine Kraft sein in dieser Welt. Sie leben in dieser Welt. Sie sind nicht von der Welt. Ich bin nicht mehr in dieser Welt, sagt Jesus. Mich nimmst du raus. Ich bin am Ziel, er ist vollendet. Aber sie nicht. Und ich weiß, wie es in dieser Welt ist. Und ich war selbst in dieser Welt. Ich weiß, wie es ist. Ich will, dass sie in dieser Welt meine Herrlichkeit sehen. Diese Liebe, die ich zu ihnen habe. Davon spricht er. Damit sie diese Liebe weitergeben an andere. Und die Welt dadurch erkennt, dass du mich gesandt hast, dass du mich geliebt hast. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und das ist wirklich was Gewaltiges, was Großes, was Gott nicht nur uns persönlich, sondern auch hier als Gemeinde sagt. So wie der Vater mich gesandt hat. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, er hat ihm alles das ermöglicht, er hat ihm die Hände gefüllt für die Aufgabe, die er für ihn hat. Und Jesus hat jeden Tag gefragt, was soll ich tun? Und was der Vater ihm gesagt hat, das hat er getan. Und der Vater hat ihm gesagt, diese Liebe gib an die 12, jetzt symbolisch für all die anderen. Liebe die. Und Jesus hat es getan. Und jetzt sagt er, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wisst ihr was, ich weiß, dass ihr leere Hände habt, so wie die Jünger. Aber ich werde sie euch füllen. Ich werde meinen Geist in euch legen. Und wenn wir umblättern in der Apostelgeschichte, dann erkennen wir die Jünger eigentlich nicht wieder. Wir erkennen den Petrus nicht wieder. Dann ist der Petrus plötzlich so, wie er immer sein wollte, aber nicht konnte. Dann sehen wir Jesus in dem Petrus. Und ich glaube, der Petrus hat sich am meisten drüber gefreut. Und die anderen auch. Das ist, was die Welt sehen soll. Mich, meine Art, meine Liebe in euch. So sende ich euch. Dazu muss ich euch das geben, was ihr nicht habt. Vollmacht. Mein Geist, mein Leben, meine Art in euch. Das ist das Neue, das ist das Größere. Die neue Schöpfung, die betet Gott an. Und wird allen Grund, ihn anzubeten. Die wird ihn mich anbeten. Und so wie du mich gesandt hast, sende ich sie in die Welt. Als Geliebte, die diese Liebe weitergeben, arm sind und doch so reichen, schwach und doch alle Kraft haben, wo ich selbst in ihnen bin, ich komme, um zu bleiben. Die Jünger, wie beneiden wir oft die Jünger, 3 Jahre mit Jesus, rund um die Uhr, wie toll muss es gewesen sein, nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Und Jesus sagt, seid froh, dass ich jetzt gehe. Wenn ich nicht gehen würde, würde der Tröster nicht kommen. Und dann bin ich nicht mehr bei euch, Gott mit uns, Immanuel. Dann bin ich in euch. Und ich komme in euch, um zu bleiben. Und ich werde nie mehr gehen. Und Gott, der Vater, sehnt sich nach diesem Geist, den er in uns gelegt hat. Sehnsüchtig, bis er endlich wieder zurückkommt zu ihm. Und die Dreieinigkeit wieder vereint ist. Er hat den Himmel zerrissen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich glaube, das ist einfach schön, wenn man die Augen aufheben kann und sieht, was Gott da tut. Weil in dieser Welt, das stecken wir einfach drin und es beschäftigt uns und es ruft nach und zieht an uns. Und dann sind wir Menschen. Und wenn wir nicht dann das andere sehen und hören, dann wird es etwas mit uns machen, dann wird es unseren Blick in diese Richtung lenken. Jesus hatte diesen Blick immer. Und er hat sich aber auch Zeit genommen dafür. Wie viele Stunden hat er, wie viele Nächte hat er gebetet? Viele von den Gebeten wissen wir nicht. Dieses eine wissen wir. Ist aufgeschrieben, weil wir es wissen sollen. Weil es so bedeutsam ist für uns. Wir können es lesen, wir können sicher sein, alles, was er hier gebetet hat, hat sich erfüllt. Wie jedes Gebet Jesu. Hat sich erfüllt. Er dankt für Gott, den Retter, und es ist die Stunde der Rettung, und er dankt für Gott, den, der uns bewahrt, der uns heiligt und es ans Ziel bringt. Und er sagt, so wie ich gesandt worden bin zur Rettung für euch, euch zuliebe, so sende ich euch jetzt in diese Welt und lasst euch in dieser Welt den anderen Menschen zuliebe, weil ich nicht keine Freude habe am Tod und am Gericht, sondern weil es einen Rettungsort gibt, weil Gott gnädig und barmherzig ist und weil das die Welt erfahren soll, hören soll und sehen soll an euch. Und dazu fülle ich euch die Hände, dazu gebe ich euch meinen Geist. Das, was ihr nicht könnt, diese neue Schöpfung, die so viel größer ist, die die Welt noch nicht gesehen hat. Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, Jesus, was für ein Vorrecht ist es, so eine Verbindung zu haben, wie du sie hattest zum Vater, dass du selbst dieser dunkelsten, schwersten Stunde die Augen aufheben konntest und hast den Vater gesehen, ganz klar und deutlich. Und ich danke dir, dass du uns auch ja wirklich so eine Verbindung, so eine Beziehung schenken möchtest, dass wir die Augen aufheben können und dich sehen. Der, der uns liebt, der, der jetzt im Himmel ist, der am Ziel ist, der vollendet ist, der herrscht, der Himmel im Himmel über die Erde regiert, der die Erde jetzt regiert, der unantastbar ist, der sein Leben lang nur den Willen des Vaters getan hat, der jetzt auch nichts anderes tut als den Willen und den Ratschluss Gottes, der sich selbst für uns heiligt. Oh Herr Jesus, ich danke dir einfach für diese gewaltige Liebe, für diese gewaltige Kraft, für diese gewaltige Rettung, für diese neue Schöpfung, für dieses Neue, das du getan hast, das so groß ist, Herr, das unsere Herzen erfüllen soll, das unseren Mund erfüllen so kann. Jesus, das ja unser Leben bestimmen soll, so wie der Vater dein Leben bestimmt hat. Und Herr Jesus, du hast für uns nicht nur eine Zeit, die wir halt hier absitzen und dulden und einigermaßen schauen, dass wir gut durchkommen durch dieses Leben. Du hast eine Aufgabe gehabt. Wenn du sie nicht getan hättest, gäbe es keine Erlösung. Und jetzt sagst du, so wie der Vater mich gestern hat, sende ich euch. Sende ich auch diese Gemeinde als Licht in dieser Welt. Eine Welt, die es braucht. Und du wirst ihnen diese Gaben geben. Deine Vollmacht, dein Geist. Ein neues Herz. Und wenn immer sie aufschauen zu dir, werden sie dich sehen, deine Herrlichkeit. Die Liebe, mit der du sie liebst. Und wirst ihre Hände füllen, ihr Herz. Dass sie es weitergeben an andere. Von uns aus können wir es nicht. Aber du schon, weil du am Ziel bist, weil du es überwunden hast. Und ich danke dir von Herzen dafür. Und mögen noch viele, viele Menschen, Herr Jesus, erleben, dass du gnädig und barmherzig bist und ein Einstimmen in diesen Chor, der dich anbetet. Und du gibst uns allen Grund, dich anzubeten, die Schöpfung betet an. Die Erde, die erste Schöpfung und die zweite Schöpfung in alle Ewigkeit. Dich, den Vater und den Sohn, als die, die uns erlösen, die uns bewahrt haben, ans Ziel gebracht haben. Ich danke dir von Herzen dafür.